Prost-Gregor.
Cowboy Bebop, Prost.
Und hallo, Florian.
Hello, diesmal hallo. Ohne Radler.
Willkommen beim Biertauchern Folge 173 mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich vom Jörg. Das Ganze findet statt im alten AKH-Hof 2.
Ausnahmsweise sind wir heute am Mittwoch da.
Mhm, den 17.
Und wie immer bei Schönwetter im Innenhof 2 beim Hörsaalzentrum. Vielen Dank auch an unsere Flatterer-Spenderer.
Immer.
Wir haben nämlich zwei, einen anonymen und einen Bärschlapsi.
Ja, danke. Voll an dieser Stelle, ja. Wir können es gut brauchen. Vielleicht dann mal neue Festplatte kaufen für den Server oder so. Ja.
Ich stelle die rituelle Frage. Florian, Gregor, was habt ihr erlebt alles?
Ich habe einen Reisebericht von England. Eigentlich zwei.
Das ist gut. Das ist gut. Ich war nicht, bin nicht gerissen, okay, gereist.
Gerissen, ja.
Ja, ich habe mir die Apple Keynote angeschaut. Ich habe mich mit japanischen Inhalten in letzter Zeit wieder auseinandergesetzt. Zwei Serien, Cowboy Bebop und Tax No Lies. Und noch irgendetwas, aber das wird mir sicher später noch einfallen.
Okay, ich war am Streetlife Festival und habe zwei Interviews von dort mitgebracht. In Wien, Fußgängerzone, und ich rezensiere von CT Sonderheft Programmieren. Und außerdem habe ich ein sehr schönes Buch jetzt ausgelesen, nämlich Europe Struggle for Supremacy.
Okay. Struggle. Eine Frage, bevor wir starten. Habt ihr das mitbekommen? Weil ich bin heute drüber gestolpert. Was war denn das? Ein Aktionstag der IT-Begeisterten? Ein Flashmob vorm Rathaus in Wien hat heute oder gestern stattgefunden.
Rauscht wieder mal an uns vorbei.
Ja, gemacht. Habe ich heute im Webstandard gelesen, habe dann ein bisschen rumgeklickt und bin dann auch auf einen Wien heute Beitrag gekommen. Ich habe es dann eben Google Plus verlinkt. Und da waren irgendwie ein paar IT-Leute in gelben T-Shirts, die haben ein I Love IT geformt vorm Rathaus. Mhm. Das ist das Flash-Mobbige daran. Und nachher gab es irgendwie Diskussionsrunden und unser Bürgermeister hat sich dazu getummelt irgendwie.
Boah.
Ja, und es ist irgendwie, es riecht mal, es steht dahinter die Initiative Digital City Wien. Ja, das ist von dem, und woher kommen die? Weißt du, kennst du das? Es riecht mal so nach Wirtschaftskammer.
Ja, also wenn der Bürgermeister spontan Zeit hat, klingt das für mich nicht nach Basisinitiative, sondern so nach PR-gesteuertem.
Genau, richtig. Also ja, schaut euch das an. Irgendwie war das eine seltsame Geschichte und ich bin nicht schlau geworden. Deswegen habe ich
Ich nehme mir vor, diese Typen zu infiltrieren und mit wirklichen Themen, wirklich wichtigen
auflösen.
Themen genau, zu infiltrieren.
Mhm. Ja, habe ich mich nur gewundert.
Sonst, wenn wir beim Thema Meldung sind, ich glaube, wir können uns kollektiv freuen, dass Microsoft für 2,5 Milliarden Minecraft gekauft hat.
Ja, eine überraschende Geschichte eigentlich, oder? Dieser Person, Notch, der hat auch gemeint, irgendwie, es ging jetzt nicht um die Kohle. Ich meine, das kann man immer leicht sagen, wenn man gerade 2,1 Millionen irgendwie rübergeschoben bekommt, sondern er hat das begründet, er macht sich Sorgen um seine geistige Gesundheit, weil ihm die Verantwortung zu groß war, weil ihm die Leute zu einem Symbol machen, für das er jetzt nicht steht. Eben, glaube ich, er hat ja früher schon Kritik geübt an Übernahmen durch große Firmen von Indie-Entwicklerstudios und ja, jetzt hat er das aber ebenso gemacht.
Ja, interessant, auf seinem Blog zitiert er unter anderem nämlich auch, dass er von Fans angegiftet wurde wegen einer Euler-Entscheidung. Also die waren nicht einverstanden mit einer Euler, die dabei war.
Okay.
Wobei er mit der letzten Entwicklung eigentlich gar nichts mehr zu tun gehabt hat. Er hat gesagt, das war nicht sein Ding und war nicht involviert. Also er ist schon länger nicht in der Minecraft-Entwicklung drin. Und was mich traurig stimmt, er hat irgendwann mal gebloggt, in den Anfangstagen von Minecraft, wenn es sich nicht mehr verkauft, wird es open gesourced.
Ich
glaube, das dürfte jetzt in sehr, sehr absehbare, also sehr weit entfernte Zukunft verschoben worden sein.
Es ist ja auch wirklich krass, dass es gleich wohl so diesen Riese sich geschnappt hat, irgendwie Microsoft. Das ist ja wirklich dann. Aber naja, so ist es halt. Es ist halt ein großes Ding geworden und die Leute werden wahrscheinlich trotzdem weiter drin Sachen bauen. Ist ja trotzdem jetzt nicht schlecht. Und man kann ja hoffen, dass der Notch weiter gute Spiele macht. Ich glaube, das letzte, woran er jetzt gebastelt hat, war so eine Weltraumsimulation oder Raumschiffsimulation, die man irgendwie selber.
Ja, die gehört aber auch der Mojang, der Minecraft-Firma. Also die gehört jetzt auch nicht mehr ihm. Aber
okay,
er möchte Game Jammern und sobald irgendein seiner Spiele, die er dort so jammt, unter Hitverdacht ist, haut er sofort weg.
Okay, viel Glück. Vielleicht sollte er Vorbild einfach nicht veröffentlichen und nur für sich die Spiele programmieren. Dann geht er auf Nummer
Nein,
sicher.
Er soll zwar veröffentlichen, andere dann halt reich machen damit.
Eben, das ist schon okay. Ja, finde ich auch. Ja, wenn wir noch darüber locker sind, ich kann ja kurz erzählen, ich habe mir diese Apple Keynote angeschaut. Ja, unter großem Protest, meine WG war nicht sehr erfreut. Die sind ja alle nicht so die großen Apple-Fans. Ich versuche das ja eher gelassen zu sehen. Der Stream ist, wie alle Blogs geschrieben haben, 50.000 Mal abgebrochen und es war japanisches Voice-Over drauf, das war alles irgendwie nicht so gelungen, war auch jetzt nicht so spannend, ein größeres Phone, ein neues Phone haben sie rausgebracht und eben eine größere Version des Phones und eine Smartwatch, ich weiß nicht, das war alles jetzt irgendwie, ich muss Samsung jetzt nicht böse sagen,
hat ja, nicht von deinem Hocker gerissen.
Das war jetzt nicht so, dass ich sage, wow, und es ist aber immer witzig zu dieser Zeit meine Apple-Podcasts dann zu hören. Weil zum Beispiel, was ich schon bemerkenswert, aber noch am lustigsten gefunden habe, ist jetzt der Verbauung der NFC-Technik, Near Field Communication, damit sich der Johnny, kann man in entsprechenden Folgen nachhören, sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und in dem Vorfeld, das war ja jahrelang immer so bei den Apple-Podcasts, haben gesagt, haha, NFC, was versucht ein Google, das ist ja lächerlich und so. Jetzt macht Apple und sagt, ja, das macht aber durchaus Sinn, wenn es Apple nämlich macht, dann.
Seitdem ist es schick.
Genau, aber man könnte, wahrscheinlich kann man trotzdem ableiten, dass sich NFC-Technologie jetzt wahrscheinlich verbreiten wird, weil Apple ja mittlerweile durchaus eine Marktmacht hat, ist vielleicht noch das bemerkenswerteste. Ah ja, genau, und das, was wirklich zum Fremdschämen war, war dieses Gespräch zwischen dem Apple-Chef Tim Cook und dem Bono von U2. U2 hat eine Nummer dort aufgeführt und da hat sich ja Apple, da kann man ja doch ein bisschen schadenfroh sein, dass die PR-visierten Apple-Leute sich da ein Eigentor geschossen haben, weil in diesem Bono-Tim Cook-Gespräch ist so rausgekommen, ja, ist es möglich, dass wir dieses Album allen iTunes-Nutzern schenken? Ja, das ist möglich, Bono. Und halt so in diesem Ton haben sie dieses seltsam gestellte Verkaufsgespräch irgendwie geführt und dann haben sie es allen iTunes-Nutzern gepusht. Ja, und das war eine Zwangsbeglückung.
Also, es gibt hätte schon eine Webseite, wie du sie da löschen darfst.
Ja, ja, es war nämlich gar nicht so trivial, weil selbst wenn du es dann, glaube ich, so gelöscht hast, es ist trotzdem in deiner Musikliste offen. Und es war halt irgendwie, ich meine, wenn sie vorher groß tönen, irgendwie so, die Musik ist die DNA von Apple und so, dann hätten sie sich auch ausrechnen können, dass nicht jeder U2-Fan ist und auch überhaupt nicht glücklich ist. Ich wäre auch überhaupt nicht glücklich, wenn U2 in meine Musiksammlung wandert. Das bleibt ja dann kleben in Tags irgendwie so. Dann bin ich auf einmal auf irgendeiner Seite Empfehlungsgeber. Ja, Leute, der Gregor-Alben und dann hat auch U2-Fan. Das brauche ich nicht. Ja, genau, das war so der Roundup. Ich habe es mir und konnte es auf der Apple-Seite selber nicht über Webbrowser anschauen. Es geht natürlich nur mit ihrem Safari-Browser, dank der Offenheit von Apple, aber es gab überall gepostete Links und ich habe mich mit dem VLC kann man dort einfach die URL konnte man eingeben und das hat so gut oder so schlecht halt geklappt, wie Apple es geboten hat.
Dann habe ich auch noch eine kurze positive Meldung. Italien, ich weiß nicht, welches Gericht in Italien hat eine Klage recht gegeben, dass du die nicht genutzte Windows-Lizenzen zurückgeben darfst gegen den Kaufpreis oder halt den Anteil von dem
Dass du Preis. Den Kaufpreis sogar zurückfordern kannst. Ne?
Ja, die Frage ist halt, was ist der Kaufpreis, wenn du es als Bundle kriegst mit dem Rechner?
Ist ja hochinteressante Frage. Was ist denn der Kaufpreis?
Ja, was war die Windows-Steuer? Ja, aber das verraten sie ja nicht, weil sie dürfen ja nicht sagen, wie viel sie für die Lizenz zahlen als OEM.
Aber jetzt hätte man da sozusagen vielleicht einen Hebel, das mal herauszufinden.
Wie viel die meisten geben dann meist einfach das Maximale zurück, was halt so eine volle Lizenz kosten würde.
Das ist eigentlich dann ein Verlust für eine volle Verlust.
Ja, aber sie dürfen nicht wegen Vertrag. Wenn sie das zurückgeben würden, was sie wirklich gezahlt haben, dann haben sie ein Problem mit Microsoft.
Ja, also ich hoffe, dass das auch in Zukunft ein bisschen besser wird mit dieser Bandelei, geht mir so auf die Nerven.
Also irgendwie. Nach Frankreich, jetzt Italien, wird es vielleicht einmal EU-weit doch.
Ja, und es ist ja wirklich nicht mehr notwendig. Ich meine, das ist ein anderes Ding.
Ja, da war verlinkt auf eine FSFE-Homepage und von dort war dann unter Austria ein Eintrag von David Ayers, der ist von der Wirtschaftskammer Österreich, also WKO, hat er sich bei der Open-Source-Gruppe hervorgetan und da war leider ein bisschen veraltet, da stand unter Österreich und Windows-Bundle, wie man das sozusagen, wie man PCs ohne Windows kauft und da stand dann ein Eintrag, bei D-Tech kann man sagen, ich kann den Laptop gleich ohne Windows kaufen. Aber
ich weiß nicht, ob ich einen Eintrag dazugegeben habe, weil bei mir jetzt nicht funktioniert und bei den anderen von der FSFE danach eigentlich auch nicht. Also die meisten checken erst einmal nicht mal, was man will. Weil das ist ja ein Produkt, alles in einem.
Also ich muss sagen, ich habe bei D-Tech auch einen Laptop gekauft, ohne.
Bei D-Tech kriegst du die Dinge meistens ohne. Nur nachher.
Jetzt kriegst du das nur bei der neuen D-Tech.
Den letzten habe ich gekauft bei linuxlaptop.de oder
so. Ja, ich habe mir halt ein ThinkPad gekauft bei U-Book.
Und da war ein Windows dabei,
oder? U-Book, normalerweise kannst du es ohne Windows kaufen, aber nicht mit den Ultrabooks, weil das bietet ThinkPad nicht, also Lenovo nicht an. Weil das die Konfiguration gibt es da noch nicht.
Das heißt, du hast wieder eine Zwangslizenz mitgekauft.
Ja. Die ich nie aktiviert habe.
Was könnte man damit machen?
Weiterverkaufen ist, glaube ich, gesetzlich müssen sie die irgendwie weiterverkaufen lassen, aber du kannst es nicht gescheit, weil du es nicht aus dem UEFI rauskriegst, den Key.
Ja, das ist. UEFI ist ja überhaupt das.
Naja. Ja. Okay, die Stimmung sinkt schon wieder. Ja. Beim ersten Bier.
Hast du?
Ich habe eine Positivmeldung, die ich vorher nicht gebracht habe und worüber ich reden werde.
Bitte.
Nämlich, ich habe Geld ausgegeben für Linux Voice, mein neuestes Linux-Lieblingsmagazin, welches ich elektronisch beziehe, direkt aus Großbritannien. Und das sind witzigerweise Podcaster, die haben per Kickstarter Geld gesammelt und jetzt ein Linux-Journal gemacht. Und warum? Die haben einen Linux Voice Podcast. Das sind so Typen wie wir, die so Bier trinken und so.
Okay.
Und das Magazin, muss ich sagen, ist sehr schön gemacht, gefällt mir sehr gut, gefällt mir nicht besser als die diversen deutschsprachigen Linux-Magazine, die man am deutschen Markt kriegt, weil es irgendwie mehr so in meiner Bubble ist, also noch mehr ideologisch scharfschießend.
Also Richard Stallmann-mäßig
mit
Open Source.
Genau, ja, also im gleichen Leitartikel entschuldigen sie sich, dass sie nicht Free Libre Voice heißen, sondern nur Linux Voice. Und, so. Und ja, ist sehr schön und vor allem, was mir am meisten taugt, also zwei Sachen taugen mir am meisten. Erstens, die letzte Nummer gibt es auch im EPUB-Format, was ein sehr schönes Lesevergnügen ist am elektronischen Gerät. Und warum ich überhaupt so sehr begeistert bin von denen, weil sie sich verpflichten, nach 9 Monaten stellen sie alle Artikel, die sie gemacht haben, unter CC BY Share Alike, also unter Creative Commons Lizenz. Das heißt, da habe ich gedacht, das ist genau so, wie es gehört, euch gebe ich jetzt Geld, und habe dann sofort, also nicht nur gekriegt, dass ich jetzt die nächsten Nummern kriege, sondern auch alle bisherigen habe ich jetzt schon lesen können und bin damit, ja, und habe auch schöne Listings gefunden, die ich für meine Kunden brauchen kann. Also so,
wie viel hast du da gezahlt? Also ist es ein Jahresabo? Oder?
Ja, ich habe das im Pfund und das war dann umgerechnet. Also es war, wenn man es umrechnet, ich glaube, es war sowas um die 50 Euro für ein Jahresabo. Also ein bisschen kleiner sogar, je nach Wechselkurs. Und
Und du hast aber jetzt keine Papierversion oder
ich habe jetzt überhaupt keine. Ich will auch keine Papierversion und ich scheitere jetzt noch daran, die alten Issues als PDF auf meinem Kobo Reader versuchen zu lesen. Da bin ich jetzt drauf gekommen, das ist doch anstrengend. Ich lese jetzt halt auf meinem großen Laptop. Okay. Aber die neuesten, die jetzt im EPUB-Format kommen, das taugt mir schon irrsinnig. Und auch so taugt es mir von einfach so nette Artikel, die halt genau auf meinem Niveau sind. Also ein paar Anfängerartikel. Und nicht zu CD-mäßig, also nicht zu Guru-mäßig, aber auch nicht zu unterfordernd und halt schon gemischt. Und
na, nice.
Immer so Distro-Watch, so ein bisschen halt so Podcaster, die eine Zeitschrift machen.
Ja, cool. Und den Podcast muss ich mal abonnieren. Ich meine,
ich habe ihn einmal reingehört, der war mir dann zu nerdig. Okay, so muss verstehe, ich sogar sagen.
Ein englischsprachiger Podcast, ich habe zwei, habe ich von die zu Linux-Themen. Die eine sind eh schon alt eingesessen, die Linux Outlaws, mit Fabian Scherschl und dem Dan. Und den anderen, der ist ein bisschen, der war eine Zeit lang jetzt nicht so spannend, aber ich finde ihn auch so nett plätscherig, ist der, wie heißt denn der, Ubuntu, ach, das muss ich dann verlinken, Ubuntu, das weiß ich nicht, ist es nicht Ubuntu Radio, Ubuntu
Radio. Du schickst mir einfach,
ich verlinke die Shownotes
Leute, die Shownotes lesen. Aber Stargast Florian, aus welchem Moor kommst du gegrabbelt?
Ich war bis letzte Woche in England, zuerst im Dartmoor, nachher in London. Ich glaube, das kann ich mal aufteilen. Ich fange mal mit dem Dartmoor an, kannst du aber weitermachen.
Dartmoor ist nicht in Schottland, das ist in England.
Dartmoor ist in England, das ist sehr, sehr in England.
Okay.
Also es ist in Südwestengland, so, ist in Devon an der Grenze zu Cornwall schon.
Mhm.
Ist ein Nationalpark. Und die Besonderheit von dem Nationalpark gegenüber diesen anderen, weil es gibt auch zum Beispiel Exmoor gleich im Norden drüber und alle möglichen anderen, ist, dass man dort wild campen darf.
Oh,
okay. Das heißt, du darfst in den meisten Gebieten im Dartmoor einfach dein Zelt hinhauen, schlafen und passen.
Cool.
Nice.
Du musst nur aufpassen, dass du nicht im Militärgebiet während Übungen sind, okay. Solltest du dich nicht hinlegen, aber das ist gut gekennzeichnet und du kommst auch gut rundherum. Das Ganze waren 3 Tage.
Mhm.
Also mein eigentlicher Plan wäre gewesen, dass ich im Norden in Okehampton anfange und in 3-4 Tagen bis Ivybridge ganz im Süden, schon an der Küste fast, zu Fuß runtergehe.
Mhm.
Das ist so circa die Hälfte von der von Küste zu Küste, von der Distanz. Wären auch nur so um die 50 Kilometer.
Und mit Zelt und Schlafsack am Rucksack?
Mit Zelt, Schlafsack, ein bisschen Notfallersatzkleidung, Essen und allem. Was sich dann nicht ganz so als einfach herausgestellt hat.
Weil Regen oder?
Es war überhaupt kein Regen. Also das Wetter war in England so viel besser als hier, weil wo ich zurückgekommen bin, hat es gleich mal geregnet.
Okay.
Ich hatte extremes Glück mit dem Wetter. Also es war hin und wieder bewölkt, aber nicht einmal so kühl. In der Nacht halt schon kalt.
Mhm.
Es war halt nur das Problem, dass ich unterschätzt habe, dass wenn du einen Rucksack mit über 15 Kilo hast und du dann durch nicht so gut erschlossenes Gelände wanderst, über Hügel und allem,
dass es leicht anstrengend ist.
Es kann ziemlich anstrengend werden, wenn du mal zwischendurch keinen richtigen Pfad hast und durch irgendwie hohes Gras und irgendwelche Hügellandschaften gehst. Aber es war eine ziemlich gute Erfahrung. Das heißt, in den 3 Tagen bin ich nur die Hälfte durchgekommen, weil in der Mitte geht eine Straße durch, sind einmal Dörfer, wo auch Busverbindungen sind, 2-mal am Tag, wenn sie fahren.
Okay, das ist so semi-erschlossen.
Genau. Ich habe einen Tag gebraucht, um mich mal dran zu gewöhnen. Den ersten Tag habe ich mir vorgenommen, ja, wenig, 10 Kilometer mal, gemütlich. Nicht einmal das ging sich aus, weil ich schon nach kurzem
Schlaf gemacht.
Ja, also mir ging es ziemlich dreckig, weil ich irgendwie hatte schon die Angst, dass ich krank werde. Aber am nächsten Tag ging es viel besser.
Okay. Und du warst allein unterwegs oder in einem Rudel?
Ich war allein unterwegs.
Alleine im Moor.
Laufen da keine so Moor-Mörder herum, die dir so.
Der Hound of Baskerville ist dort.
Genau. Yeah. Ja, ich meine, ganz allgemein können irgendwelche unangenehmen Typen da rumlaufen oder.
Da laufen überhaupt keine Typen rum.
Laufen keine.
Okay, da ist
nur Schafe.
Also, niemand, der kein Zelt hat, würde eigentlich da mittendrin also am Abend sein.
Und wie machst du das mit dem Wasser? Also kann man das Wasser da trinken oder wie
ja, du dich da? Nein. Also ich habe es nicht probiert, das Wasser ungefiltert zu trinken.
Okay.
Ich habe mir eine Filterflasche besorgt.
Clever, ja.
Die ist ziemlich praktisch, weil einfach eintauchen.
Ja. Und die hat einen Filter.
Genau. Okay. Die quetscht du einfach so eine Plastikflasche, die quetscht du gescheit drauf, das drückt es durch den Filter und es kommt super Wasser raus.
Aber feucht ist es überall, also du hast nie Durst sozusagen, es ist überall irgendein Gatschwasser, das du viel.
Nein, Gatschwasser fast nicht, nachdem es recht trocken und sonnig war.
Okay.
Also war nicht sehr viel Moor. Also es war wenig moorig, es war bis am 3. Tag oder am 2. Tag war kurz eine Stelle, wo es gatschig war.
Okay.
Aber ansonsten war es sehr trocken, aber du hast sehr viele Flüsse, die überall durchgehen.
Okay.
Das heißt, du findest eigentlich alle paar Stunden zumindest mal kommst du mal Fluss vorbei, wo du dich wieder dann Wasser auffüllen kannst.
Und so ernährungstechnisch hast du alles mitnehmen müssen, oder sind dann so mittendrin so kleine Jausenstationen, wie man das vom österreichischen Hochgebirge gewohnt ist?
Nein.
Moorburger, bitte.
Moorburger, ja.
Moorhuhn. Den Moorburger hatte ich dann am Ende im Dorf in der Mitte, aber dazwischen ist nichts. Also ich war 3 Tage unterwegs, ich habe am ersten Tag sind wir noch sogar Leute entgegengekommen, weil das ist noch in der Nähe von einem Dorf. Aber spätestens beim Campplatz vom ersten habe ich dann noch in der Ferne irgendwie Reiter gesehen, aber
Reiter?
Ja. Ach. Also da reiten genügend. Also du hast, das ist, das Dartmoor ist auch bekannt für viele Reitställe und alles. Also die haben Rennpferde gezüchtet und ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber da kommen sehr gute Rennpferde aus dem Gebiet. Und es gibt eine eigene Ponyrasse, die Dartmoor Ponys.
Und die laufen dort umeinander oder
Ja,
die auch. Ponys meine ich.
Ponys, Pferde, Schafe, läuft dort alles rum.
Ja, ich meine frei oder in so ja. Eingezäunt?
Das sind wild lebende Pferde.
Ah, echt?
Ja. Also die, bei den Pferden bin ich mir nicht sicher, die waren nicht unbedingt, aber die Ponys gibt es wilde Ponys dort auch.
Und die sind das ganze Jahr dort, also die werden nicht vom Bauern dann im Winter in den Stall geholt oder so?
Nein. Nein,
cool.
Da im Winter wird es nicht so extrem kalt in England, also die frieren nicht ein. Mhm. Und die sind das gewöhnt.
Und dieses Moor ist absichtlich wirtschaftlich nicht erschlossen, also da sind absichtlich keine
Moore. Es ist ein Nationalpark.
Ja, ja.
Also da, wobei es für einen Nationalpark extrem, ja, eigentlich nicht wirklich ein Nationalpark mehr ist, weil im Randgebiet gibt's, haben Firmen Lizenzen zum Beispiel, Minen zu betreiben. Also es gibt Minen dort, wo aktiv noch immer gefördert wird. Und da gibt's auch ziemlich viel Widerstand von der Bevölkerung und alles, weil das ist ein Nationalpark eigentlich.
Das kann man nicht so, ja.
Und hast du so das Gefühl gehabt, die Bevölkerung verdient am Nationalpark, also indem sie da so Wanderer beherbergt oder das vermarktet, oder ist das eher, hätten die das eher irgendwie trockengelegt und ein bisschen, keine Ahnung, Gerste angebaut oder so?
Naja, ich war ja jetzt erst relativ spät, also es war eigentlich schon außerhalb der Saison, weil ab September ist es nicht mehr so. Ich weiß nicht, ich war vor 2 Jahren einmal dort im Südwesten, im anderen Gebiet. Dort sind sehr viele Touristen auch. Also da kannst du Radtouren machen und alles. Es gibt mehrere Herbergen auch im Zentrum und dann eine Jugendherberge mittendrin.
Boah.
Und ansonsten halt auch Farben mittendrin auch. Farmen.
Ah, Farmer.
Bauernhof.
Okay.
Also es gibt wirtschaftliche Erzeugnisse dort auch. Also es gibt Landwirtschaft und es gibt halt ein bisschen Tourismus.
Und wie kann man sich das Moor so vorstellen? Sind da Bäume auch oder ist es einfach nur Wiese?
Wenig.
Und
kaum Wiese Bäume. Und also es ist Gatsch, jetzt auch nicht so viel. Mhm. Also es sind hauptsächlich
man
Hügel.
Vor,
es sind sehr viele Hügel.
Hügel,
also
okay.
Du hast die Hügel, die halt, die hohen sind vielleicht 600 Meter hoch oder so.
Ja,
dort bist du das Moor selbst schon um 200, 300 Meter, glaube ich, wenn du mal drin bist. Und hauptsächlich Steine. Also du hast bei jedem Hügel irgendwie oben drauf irgendwie so absurdeste Steinkonstellationen.
Okay.
Zwischendurch hast du archäologische Ausgrabungen auch. Das heißt, du hast so Steinkreise und Monolithen rumstehen.
Und so rennen wie, keine halbnackten esoterischen Celtic-Fans herum? Und
nein, die sind, glaube ich, alle in Stonehenge.
So. Okay.
Also es ist kleiner als in Stonehenge, diese Dinger dort. Man sollte halt, wenn man sowas macht, wirklich sich darauf vorbereiten. Das heißt, du kannst so Tagesausflüge kannst du auch mit Kindern, mit Familie oder mit Elternleuten machen. Das ist jetzt nicht so kritisch, nur da musst du wirklich schauen, dass du, bevor es anfängt zu dämmern, wieder zurück bist.
Weil
in der Nacht, wenn du kein Zelt hast oder so, und du da in Einöde bist, es wird extrem kalt, du siehst nichts mehr.
Okay.
Es gibt Flüsse, wenn du da irgendwo reinfliegst, erfrierst du, ersäufst du. Du hast meistens nie kein Handyempfang, das heißt, du müsstest auf einen Hügel, dass du irgendwie vielleicht Handyempfang hast. Es gibt immer wieder, also es gibt alle paar Wochen irgendwie Suchaktionen von der...
Die in der Tourist von der, verloren.
Ja, naja, nicht einmal Touristen, es sind sehr viele Einheimische auch. Also, beziehungsweise Engländer, die ja in der Gegend mal hinfahren, so das
Moor gucken.
Ja, mal ein bisschen spazieren gehen. Mhm. Es gibt auch die Ten-Tor-Challenge, wo sie 10 von diesen Mini-Bergen in 2 Tagen machen.
Mhm.
Das wird vom Militär organisiert.
Okay.
Wo halt die ganzen, ich glaube, 14- bis 18-Jährigen...
Klingt so nach Darwin'scher Auslese, ne?
Ja. Etwa, glaube ich, 7 Jahren oder so ist einer dabei gestorben. Weil schlechtes Wetter und es wird also alles mitgetrackt, wo die Leute sind und das ganze Militär hat auch Hubschrauber und alles in Einsatz. Aber trotzdem kann man nicht alles verhindern, wenn
also
so viele Leute...
Step, genau, muss man auch schon aufpassen und mitdenken, wenn man sich in das Gelände begibt.
Ja.
Aber dir hat es jetzt gefallen, dein Ego-Trip sozusagen in die Wildnis?
Also mir hat es gut gefallen. Ich müsste mir überlegen, ob ich es noch einmal in der Form mache, weil es ist halt schon anstrengend mit dem ganzen Gepäck. Da macht es manchmal zwischendurch keinen Spaß.
Okay. Vielleicht so an Träger anheuern? So Träger-Karawane.
Ich habe mir überlegt, ein Pony einzufangen.
Ah, Pony, genau. Bestechen mit Karotten und so. Ne?
Ja, also wenn das Wetter passt, kann man sich überlegen, zum Beispiel, man kann in 2 Tagen das komplette Moor auch gehen, wenn man leichtes Gepäck hat.
Aha.
Das heißt, okay, wenn man irgendwie in Ockhampton übernachtet, dann bis Postbridge oder Princetown zu Fuß geht, dort ein Zimmer hat und am nächsten Tag in der Früh gleich bis Ivybridge runter.
Und in der Mitte von dem Gebiet ist sozusagen ein kleines Dorf? Oder
das sind, das ist irgendwie eine so kleine Stadt und ein paar Dörfer.
Aha.
Da geht auch nur am Wochenende mit Buslinie und unter der Woche hin und wieder auch ein Bus.
Mhm.
Das ist halt eine große, unter Anführungszeichen, Straße quer durch.
Okay, also man hat Zivilisation, wenn man will.
Mehr oder weniger, ja. Es gibt eine Straße, wo ein paar Häuser daneben stehen. Mhm. Das sind die ganzen Dörfer.
Und die Einwohner sind so ein bisschen schrullig oder irgendwie vom Moor? So?
Eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht so viel. Also dort in den Dorf war halt Bed and Breakfast und Farmen. Und sonst war dort eigentlich nichts.
Okay.
Also das, wo ich dann übernachtet habe, die letzte Nacht im Bed and Breakfast, die waren super nett und alles. Die Leute sind freundlich, offen. Ich habe mich dort in die Kneipe gesetzt, hat mich gleich einer angeredet und von seinen Sachen erzählt, weil er immer via Pendel und weiß nicht was und wie das in England so ist. Weil die sind ja anscheinend auch ziemlich arme Schweine, weil die arbeiten 60 Stunden die Woche und pendeln 3 Stunden am Tag einfach so durch halb England. Stelle ich mir nicht so schön vor.
Das klingt nicht angenehm. Ja, zum Teil 1.
Du hast was Schönes gehabt.
Ja, ich habe was Schönes gehabt. Ich kann dich mal zwischen einstreuen, auch einen Teil 1. Ich habe mir 2 japanische Anime-Serien angeschaut dieser Tage. Ich habe eine Zeit lang sehr viel japanisches Zeug geschaut, aber mittlerweile festgestellt, dass ich sehr kritisch geworden bin gegenüber japanischen Inhalten. Also zumindest in der Zeichentrickserie.
Klingt so wie der Restaurant-Feinspitz, der jetzt nur nicht mehr ein 3-Sterne-Lokal
ist. Ja, natürlich. So aufregend war meine Sozialisation nicht. Das ist, glaube ich, wie bei den meisten so verlaufen. Ich habe Akira mitbekommen, das waren so eine ersten großen Anime-Filme. Ja. Ghost in the Shell war auch ganz groß und da ist es so im Westen mal so das Licht aufgegangen. Upp, da ist ja eine andere Zeichentrickkultur, das könnte man sich
coole
anschauen.
Zeichentrick, das gab es ja bei uns nicht, da gab es Heidi. Ne?
Genau, Heidi war auch japanisch, aber abgesehen davon, genau,
keine
richtig.
Gewalt,
war schon was Neues und man, sie haben auch Geschichten. Sie haben auch Geschichten erzählt, die jetzt mit den westlichen Erzählstrukturen und das war am Anfang einfach faszinierend. Und da bin ich auch noch so reingekommen mit so, boah, das sind auch schon auch tiefsinnig und sie haben so große philosophischen Fragen.
War auch so Gangster, Cyberpunk-mäßig sogar ein bisschen so eine
Frage. Bei Akira, genau. Und so, bei Ghost in the Shell ist es ja um die Frage gegangen, kann auch eine Seele vorhanden sein, wenn man schon so viel Roboter ist, wenn man so viele Körperteile ausgetauscht hat. Und ja, war fasziniert und ich habe urviel japanisches Zeug damals gesehen und war vollkommen begeistert und gedacht, jetzt wo ich so jahrelang immer nur so westliche Comics und Serien gesehen habe, ist das jetzt mal echt entspannend. Mit den Jahren kommt man halt drauf, dass die Japaner dann schon auch in 99% der Serien noch viel strengere Erzählmuster und vorgefertigte Charaktere haben. Ja, du hast immer dieselben Bösewichte, du hast immer die eindimensionalen Frauen, also oft eindimensionale Frauencharaktere und so und du kriegst das halt mit irgendwie. Und ich habe mir jetzt angeschaut, eine Serie, die 2098 gestartet ist und 2001 dann, glaube ich, beendet wurde. Es gab auch noch einen Film dazu und die auch so bekannt war, weil sie von MTV ausgestrahlt wurde. Cowboy Bebop nennt sich die. Mhm. Wurde mir empfohlen, ist eine Science-Fiction-Serie. Da geht es um eine Gruppe von Kopfgeldjägern, die Verbrecher einkassieren gegen Belohnung. Und die Bebop ist das Raumschiff. Und Cowboy deswegen, weil es halt die gesamte Welt ist halt auch so ein bisschen cyberpunkig und hat aber auch diesen, ähnlich vielleicht, wie ich es mir bei Firefly, ich habe jetzt Firefly nicht ganz gesehen, aber hat so ein Western-Thema auch drin.
Kann man Firefly nicht ganz sehen.
Ja, ich weiß nicht, ich bin ein Joss Whedon-Fan. Ja, ich muss es mal eh mal nachholen, aber es hat mich nicht gekickt nach den ersten 2 Folgen, muss ich mal nachholen. Und die ganze Serie ist, sage ich jetzt einmal, schlecht gealtert, aber ich bin auch mittlerweile streng. Das heißt, es tut sich handlungstechnisch irgendwie, ist es teilweise, was ganz gut ist, so Monster of the Week, ist abgeschlossene Episoden. Und dann gibt es einen großen Story-Arc, der also dieser eine Kopfgeldjäger, der so das Strong and Silent-Type-Typ ist, der hat einen, der war früher mal bei einem Verbrecherorganisation dabei und da gibt es natürlich noch einen alten Freund, der jetzt ein absoluter Feind ist und mit weißen Haaren wie es halt so typisch ist, mit der japanischen schöne Frisur, und aus irgendwelchen Gründen müssen sie sich natürlich irgendwann einmal beim Weg laufen und sich fürchterlich bekämpfen, mhm, und am liebsten umbringen und mit der ganzen Theatralik. Also das ist nicht so spannend, aber in den einzelnen Episoden hat man auf jeden Fall ein paar schöne Erzählmotive, die jetzt alle nicht mehr so neu sind, aber die ganz schön ausgeführt, mhm, sind. Zum Beispiel kann ich als Beispiel aufgreifen, es gibt eine Typin in dieser Runde, der Kopfgeldjäger, die ist eingefroren worden und war 300 mhm, Jahre weg vom Fenster, ah, und es wird in einer Folge schön erzählt, wie ihr Aufwachprozess war und wie sie, mhm, sich in die neue Gesellschaft einfügt. Oder bei einem anderen, es hat ja auch ein bisschen, es ist schon auch witzig, hat seine witzigen Momente, gibt es in einer Folge darum, dass sie ein Alien an Bord haben, und das ist mit sehr vielen schönen Film-Alien-Referenzen gespickt, mhm, und da kommen sie darauf, dass das irgendwie etwas Altes war, was er im Kühlschrank vergessen hat, das, mhm, jetzt zum Leben erwacht ist. Also das, mhm, und vielleicht auch bemerkenswert kann man sagen, weil es damals auch sehr oft, kann mich erinnern, auf Partys aufgelegt wurde, ist der Soundtrack. Man hat jetzt nicht diesen typischen japanischen, ich glaube, das ist auch, es war, diese Serie wirkt so, als wäre es auch für ein westliches Publikum so ein bisschen zugeschnitten gewesen, weil bei den ärgsten Action-Sequenzen oder so hast du meistens Jazz-Themen, mhm, eher nachdenkliche, vielleicht, mhm, auch manchmal Western-Themen, aber fast durchgehend eigentlich westliche Musik. Mhm. Das trägt sicherlich auch zu diesem Style bei, weil wenn sie mit dem Raumschiff durchs Weltall, mhm, fliegen und so, und ja, man hat auch, also was man vielleicht auch noch zugute halten kann, so ein bisschen, die Erde selber ist unbewohnbar und sie, mhm, so hoppen zwischen so ein paar Planeten immer hin und her, und so interstellar ist das ja auch immer ganz fein, mhm, aufgeschlüsselt. Aber im Grunde sind es schon sehr palpige Geschichten, und ist ja auch nicht wirklich die sympathischste Narration. Also sind halt,
aber das ist alles Zeichentrick, oder?
Alles, ja, durchgehend, mhm, Zeichentrick.
Und cool, ja, oder?
Wie gesagt, ich konnte es mir jetzt anschauen. Ich wollte, mhm, am Anfang habe ich mir gedacht, boah, das ist schlecht. Das ist ja Japanisch, ich halte es ja nicht mehr aus und okay, so. Okay. Ich habe es auch auf Englisch synchronisiert gesehen, das kann man machen. Normalerweise schaue ich die lieber auf Japanisch mit Untertiteln, ja, weil einfach diese Pathetik der Japaner, ja, die gehört dazu,
ja, ja, ja,
dass sie halt so ausrufen und kreischen. Und das ging aber da jetzt wohl wahrscheinlich ganz gut übersetzt. Ich würde sagen, man kann sich's anschauen, es erklärt sicherlich einiges, wo der Westen im Feuer gefangen hat für dieses ganze Anime-Thema. So dass man es jetzt Ravuzzi Kapuzzi muss sich das anschauen, weil es ist das Genialste. Da finde ich, ist dieser Pop-Effekt schon zu sehr abgeplätzt, nicht mehr so shiny, wie es vielleicht mal gedacht war. Mhm.
Okay, ich habe ein eher nüchternes Thema. Ich habe also mein Blog mit Pelikan statisch gemacht und so.
Ja, ja, genau.
Ist jetzt soweit.
Das Thema gewesen.
Genau. Und ich habe jetzt beschlossen, da das nicht meine Homepage ist, hindert mich jetzt absolut niemand dran, da endlich mal Google AdSense auszuprobieren, weil das ist mein Blog. Das ist sozusagen mein, das mache ich einfach so. Damit muss ich kein Geld verdienen. Jetzt versuche ich aber damit Geld zu verdienen. Also ich habe jetzt Google AdSense drauf und ja, habe natürlich null Geld verdient damit, keinen einzigen Klick bekommen, aber seit 2 Tagen kann man jetzt da bitte klicken auf meine AdSense, Blinky-Blinky-Werbung, bitte tut's das alle. Mhm. Und ich habe einen Artikel geschrieben, eine Rezension über CT-Sonderheft Programmieren, weil da habe ich ein Rezensionspresseexemplar bekommen. Ich vermute, weil meine Firma Spielen Programmieren heißt.
Irgendwer hat okay, da jemand, okay,
so das ist schon, aber ich habe mich sehr gefreut, weil ich hätte mir das Heft sonst gekauft. Mhm. Und Fazit, das Sonderheft hat einen großen Teil über JavaScript lernen und diverse HTML5-Techniken, also 3.js, also so eine 2D- und eine 3D-Bibliothek, mit der man mit JavaScript dann so eine Art 2D- oder 3D-Pacman-Spiel programmieren kann mit HTML5, was mich relativ fasziniert hat, weil ich von dem Thema wenig gewusst habe. Und sonst ist das Sonderheft eher ein bisschen Windows-lastig. Also es wird zum Beispiel Unity besprochen und dann so ein Unity-Einführungsartikel und...
Wobei das Unity ja Großplattform ist, oder?
Ja, schon, aber ja, du kannst Großplattform outputten, aber nicht. Du kannst es nur
unter Windows entwickeln.
Ja, es geht, das Unity gibt es derzeit nur unter Windows.
Gibt es noch nicht für Mac?
Oder für Mac
vielleicht, ich glaub,
aber
auch für Mac,
aber nicht auf Linux.
Für eine spannende Plattform.
Und sie sind aber nicht rein Windows-mäßig, also es gibt auch mehrere Android-Artikel, also Bildschirmschoner unter Android schreiben und so, das kommt schon vor.
Braucht ein Bildschirmschoner unter Android?
Es geht eher so, dass du reinkommst. Und sonst ist es aber, wie soll ich sagen, es geht ums Thema Programmieren, das ist zwar ein großer Punkt an Spiele programmieren, da tut man so allgemein über Spieldesign und so und stellt ein paar hauptsächlich Windows-mäßige Bibliotheken vor, aber im Prinzip geht es über Programmieren lernen und es wird am, also der einsteigerfreundlichste Artikel ist über JavaScript, so eine dreiteilige Serie mit so einem recht coolen, ein bisschen bladen Java-Programmierer oder JavaScript-Programmierer, mhm. also lustige comicartige Cartoons sind dabei. Und ja, und sonst halt so vermischte Artikel.
Okay, also, und dein Fazit ist jetzt, kann man sich, muss man nicht oder doch?
Na, mir hat es gefallen, ich hätte es mir auch so gekauft, habe mich natürlich extrem gefreut, dass ich es gratis geschickt gekriegt habe. Ich habe dann auch gleich probiert, einen Schüler von mir, der JavaScript lernen wollte, dann mit Hilfe von dem Tutorial da zu quälen und dann habe ich gesagt, ah, jetzt lernen wir das direkt aus dem Sonderheft und so. Ja. Mhm. Und das war dann aber, also es ist nicht für Kinder geschrieben oder für Jugendliche. Okay, also wenn man jetzt selber, was weiß ich, 15 ist und man sagt, ja, ich will JavaScript lernen, braucht man eine sehr große Portion Motivation. Also obwohl das ein angeblicher Anfängerartikel ist, also es ist eher geschrieben auf den typischen CT-Leser, der schon ein oder zwei Programmiersprachen kann und jetzt einmal schaut, was von diesem Web-HTML5-Zeugs, wo er noch sich nicht damit beschäftigt hat. Also es setzt ein bisschen ein Grundwissen oder hohe Lernmotivation voraus. Ist okay. Aber jetzt nicht unbedingt schlecht.
Ja, so weil wir noch
haben. Und sonst auch
erwähnenswert. Technischen Grip sozusagen.
Ja, du brauchst schon. Und ein sehr schöner Artikel drin über genetische Algorithmen. Also cool. Gar nicht konkret, sondern wirklich schön allgemein erklärt. Also sogar ein bisschen sprachunabhängig. Wie funktionieren genetische Algorithmen und so. Hat mir sehr gefallen.
Gut.
DVD liegt dabei. Ja.
Gibt es auch als EPUB oder PDF? Oder?
Nein, gibt es nicht als EPUB. Ich habe extra gefragt. Gibt es nur als PDF, glaube ich, oder als Papier. Ja.
So. Mhm. Okay, so der Standard. Also Standard oder PDF halt.
PDF, ja. Ja. Aber
ich nehme an, will man nicht so.
Eins, was man sich eher als Papier kauft, weil dann die DVD gleich dabei ist und du nicht alles viel downloaden musst. Also halt so typisches, was du am Bahnhof-Kiosk oder so in besseren Zeitschriftenladen kaufst.
Okay.
Und bitte auf meinem Blog spielen, programmieren.at/blog. Dort auf die AdSense-Dings klicken, ja. Ihr braucht den Artikel nicht lesen, sondern auf die AdSense klicken, ja. Oder auf den Flutter-Button. Oder auf den Bitcoin-Button. Oder den Lechmann. Oder auf den Amazon-Button. Ja. Alles voll mit Button. Ja, 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 genau. Klick, klick, klick. Klickt, Leute. Ich will Geld verdienen.
Ja. Ja, machen wir Reisebericht.
Ich habe noch viel, oder? Ja. Reisebericht. Oder? Ja, nein, aber dann tust du es hier wieder.
Ja, mache ich Teil 2.
Ja.
Du bist aus dem Moor rausgekrabbelt.
Naja, gekrabbelt. Ich war halb tot, ja. Ich hatte rote Striemen auf dem Rücken von dem Rucksack die ganze Zeit.
Stell mir vor, wie so Schafzüchter so einen Rucksack sehen, unten mit Füßen und Armen. Und dann, es ist der Florian, er richtet sich auf.
Schaf wird noch überhaupt gar nicht sehen.
Gekehrt aus dem Moor.
Das Ding, das aus dem Sumpf kam. Ja, und doch. Was waren seine ersten Worte? Endlich Empfang, WLAN.
Gleich einchecken.
Genau, wie lebt man offline? Ich nehme an, da war auch absolut kein Internet oder hast du so ein spezielles Satelliten-Connection?
Es war im Dorf am Anfang und es war dann in der Mitte wieder ein bisschen und WLAN im Hotel, aber aha. Zwei Tage dazwischen war nichts und es ist mir jetzt nicht unbedingt abgegangen.
Ja, das kann ich mir aber auch eh vorstellen, wenn man sich dann so begibt in die Einsamkeit und der Wanderung.
Also du denkst an sowas nicht, du hast auch keine, irgendwie, ich hatte nicht mal Zeit oder irgendwie darüber nachzudenken, dass ich da irgendwie am Arsch der Welt alleine in der Nacht irgendwo umhau, ja. Weil du bist einfach fertig am Abend.
Vom zu Fuß wandern sozusagen.
Und du musst halt schauen, dass du, bevor es dunkel wird, irgendwie noch den Campplatz erwischt, wo du dich hinhauen wolltest. Da musst du halt dann Essen kochen und weiß nicht was, und das dauert. Und wenn es dann irgendwie anfängt dunkel zu werden, wird es auch schlagartig kalt. Mhm. Und es kommen Viecher, weil du hast Licht.
Viecher kommen da?
Riesige, also es gibt fliegende Ameisen dort und riesige fliegende irgendwas, so Riesendinger.
Insekten.
Ja, irgendwelche Insekten. Mhm. Also es gab jetzt nicht Gäsen oder so. Mhm. Das war zumindest mal was. Das war nicht
so. Also du wurdest nicht zerstochen oder so?
Nein, ich wurde nur zerbissen von den Zecken.
Zecken?
Ja. Wow. Also du hast sehr viel hohes Gras dort. Also die ganzen Dings ist hauptsächlich hohes Gras. Und da hatte ich dann irgendwie, habe ich mir 10 Zecken aus den Beinen rausgezogen.
Das ist nicht so
fein. Und sonst gibt es irgendwelche gefährlichen Viecher dort, irgendwelche Giftschlangen oder sonstiges Klumpert?
Das Einzige, was dort gibt, ist eigentlich wirklich Schafe hauptsächlich, irgendwie der Pferde oder Ponys. Aha. Was anderes gibt es eigentlich nicht, ein paar Insekten. Das war's. Vielleicht, ich bin mir nicht immer sicher, ob es Fische gibt.
Ja, aber du warst nicht nur im Moor, du hast einen zweiten, du warst auch in London.
Genau, ich habe da versucht, irgendwie mal aus dem Moor rauszukommen, was auch recht kompliziert ist, ja. Nachdem ich geglaubt habe, ja, am Wochenende gab es ja diesen tollen Bus, der irgendwie nach Exeter geht und von dort einen Zug. Mhm. Den gab es halt am Montag nicht. Da gab es nur einen in die andere Richtung, also genau die falsche Richtung. Der aber auch nur, es gab zwei davon, ich wollte ihn in der Früh nehmen, der hat halt nicht die echte Route genommen, die er fahren sollte, sondern ist gleich mal am Anfang vom Dorf wieder umgedreht. Mhm. Das heißt, ich durfte mit dem Taxi in den nächsten größeren Ort fahren und von dort mit dem Bus nach Plymouth runter und von dort dann 3 Stunden bis London mit dem Zug oder 3,5 Stunden. War okay. Schon eine schöne Strecke, also in der Früh los und dann irgendwann am späteren Nachmittag war ich dann halt in London.
Mhm, und hat es dir nicht einfach gemacht, das Moor zu verlassen?
Sozusagen. Nein, das war auch nicht billig.
Was hast du in London getan?
In London habe ich mich mit anderen Leuten getroffen, weil ein Freund von mir war dort mit irgendwelchen anderen Haberer. Mhm. Die hatten ein Apartment, das irgendwie aber das habe ich das zufällig erst gemerkt, weil ich irgendwann gemeint habe, ja, da bin ich weg, da bin ich in England. Hat er gemeint, ja, er ist auch da irgendwo in London. Weil ich hatte dann überhaupt keine Pläne, was ich nach dem Moor mache. Mhm. Hätte ich mir was ausgedacht. Mhm. So hatte ich dort die Chance, am Boden zu schlafen. Was natürlich recht günstig ist, weil London ist sehr teuer.
Da sind sich alle einig. Also alle, die dort
hingehen. Ja, yeah, also ich glaube, normalerweise unter 30 Pfund kriegst du quasi nichts, auch wenn du weiter draußen bist. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, auch 25 Pfund gezahlt oder so. Das war ein Vorort. Da zahlst du aber dann irgendwie 5 Pfund in den Zug rein, 5 Pfund wieder raus. Und dann bist du nicht in der Zweierzone, sondern in der 3er oder 4er. Du musst mit der U-Bahn nochmal mehr zahlen, dass du reinkommst.
Okay.
Das Apartment war aber im East End bei Whitechapel.
Ja, das ist Jack der Ripper-Region, oder?
Genau, das kennt man eigentlich nur von Rippermorden. Aber es ist halt der Arbeiterbezirk. Es ist so wie Favoriten oder das 16. bei uns. Schaut auch ähnlich aus. Und ist aber extrem zentral gelegen.
Okay.
Der Rand ist noch irgendwie Zone 1, also die Kernzone vom U-Bahn-Netz. Mhm. Und so erste und zweite Zone sind halt die Innenstadt mehr oder weniger. Also man kann in einer Viertelstunde oder so zu Fuß bis zur Tower Bridge gehen.
Ah, okay. Cool.
Also das war extrem gut gelegen. War recht, ja, interessant am Anfang, dass man es irgendwie nicht fürchtet, aber ja, das war dann nicht so schlimm wie gedacht.
Aber es gibt schon dunkle Gässchen noch dort, also, oder?
Der Eingang zum Apartment war irgendwie so eine Seitengasse, die ja nicht so ausgeschaut, wie wenn man da in der Nacht rumgehen will.
Ja, kann man vielleicht darauf hinweisen, jetzt gibt es gerade aktuell eine Hoxilla-Folge über Jack the Ripper Wilder.
Okay. Genau, da gab es ja wieder neue Erkenntnisse, angeblich wieder irgendwas mit DNA.
Nicht so heiß gekocht, genau. Sich mal anhören.
Das einzige Interessante in East End war eigentlich, gleich wo ich angekommen bin, ich komme irgendwie bei der Straße raus, wo das Apartment ist, gleich ums Eck, höre so irgendwie den Soundtrack von Knight Rider, schau rüber, steht Kit an der Kreuzung, mit rotem Lauflicht und dem Soundtrack laufen.
Was war da los?
Es gibt in London einen so den extremsten Knight Rider-Fanatiker, der hat den am besten nachgebauten Kit. Und der fährt mit dem Ding halt durch London.
Weißhaariger Opi oder wie
steht das? Nein, das ist so ein eher jüngerer. Ich hab das nachher auf YouTube gesucht. Ja? Es gab eine Fox-Reportage über den Typen.
Ja. Und den hast du dort in live gesehen.
Der ist dann ein paar Tage später, ist der auch wieder vorbeigekommen. Der anscheinend, der ist öfter in der Gegend. der wohnt anscheinend im East End. Möglicherweise.
Ja, zumindest hat er einen Lebensinhalt. Ne?
Ja, der fährt jeden Abend, ist da umeinander gefahren, also Party. Das war schon cool.
Heiß.
Ja, also ansonsten war die Woche mehr Sightseeing. Die meisten Sachen habe ich eh schon gesehen, weil ich schon ein paar Mal in London war vorher.
Okay.
Es war diesmal sehr militärlastig.
Aha, was hast du dir angeschaut? Wir
waren gleich am ersten Tag im Imperial War Museum. Museen in London sind groß. Also da muss man schon mal 4-5 Stunden einrechnen, dass man da durchkommt.
Okay.
Und was kann das Imperial War Museum?
Also sie haben großteils Erster und Zweiter Weltkrieg. Mhm. Das heißt, alles angefangen von halt britischen Panzern und Flugzeugen bis zu V2 und V1 Raketen, russische Kampfpanzer, alles mögliche ausgestellt und eine eigene Ausstellung auch über Spionage, also Spione im Zweiten Weltkrieg und in Spezialeinheiten in Nordirland und alle möglichen Sachen. Es ist viel zu viel, um das zusammenzufassen, aber es war halt hauptsächlich der Fokus auf Erster und Zweiter Weltkrieg. Was ich vermisst habe, war halt, die Briten haben viel mehr Kriege geführt, als da vorkam. Sie haben halt nur genau die,
Heroischen,
wo sie die Befreier und die Sieger waren, halt wirklich so groß ausgestellt. Also irgendwie Commonwealth-Kriege und so.
Also Aufstände in Afrika unterdrückt und so.
Ja, auch Indien und so kamen nur am Rande irgendwo vor. Ja. Also,
es hatte eine.
Das mögen sie, glaube ich, nicht so gern. Das wollen sie vielleicht nicht so groß an die Glocke hängen.
Da gibt es dafür in Indien oder in Kenia mehr Museen.
Das ist möglich, da muss man wahrscheinlich ins Commonwealth Museum nach Delhi oder so.
Okay.
Wir waren gleich am nächsten Tag, glaube ich, auch wieder im anderen Gebiet vom Imperial War Museum, weil die haben auch die HMS Belfast, gehört auch zu dem. Das ist das, der Kreuzer, der in der Themse liegt.
Den kann man rein?
Also ja, das ist ein Museumsschiff.
Cool. Ah, lässig.
Das wurde vor...
Das ist so vom Zweiten Weltkrieg ein Schiff, oder?
Es wurde vom Zweiten Weltkrieg gebaut und im Zweiten Weltkrieg eingesetzt.
Ja.
Ist gleich einmal auf eine deutsche Magnetmine gefahren innerhalb beim ersten Einsatz und war dann 3 Jahre außer Gefecht.
Und dann war der Krieg vorbei, oder?
Na, also es waren 39 außer Gefecht, es sind nur 42 oder so, waren sie dann wieder drin. Und haben dann bis in kalte Kriegszeiten halt sie haben im Koreakrieg noch mitgekämpft und alles Mögliche.
Und da kann man richtig reingehen also, und sich anschauen, wie das innen ausschaut.
Ja, also du kannst den Maschinenraum anschauen, die Munitionslager mit dem Aufzug, die ganzen Geschütze.
Toll, ja.
Und auch die Mannschaftsunterkünfte, so wie es ausgeschaut haben könnte, was die alles drin haben, weil die haben ja wirklich alles drin gehabt, weil da waren, glaube ich, 700, 800 Menschen oder so Besatzung. Was schon recht groß ist für einen Kreuzer.
Der Stadt sozusagen.
Und es wurde auch öfter mal umgebaut, welche Ausstattung sie hatten, weil sie irgendwie so ganz am Anfang so Mini-Kanonen hatten, so als Flak, die irgendwie lächerlich wurden nachher im
Entwicklung vorangeschritten ist.
Ja, weil sie schon im Zweiten Weltkrieg so viel neue Flugzeugtechnik hatten. Also, ja, es war ganz interessant. Ich fand die, wenn man es will, wenn einen sowas interessiert, kann man es anschauen. Ich fand es okay. Ja,
bist du so durchgegangen, habt ihr eine Führung? Habt ihr euch so eine Tour
angeschlossen? Wie ist es so? Also, es gibt keine Führung, glaube ich. Man könnte vielleicht Audioguard, ich bin nämlich sicher. Bin nicht mehr sicher, ob es ein Audioguard geben ist. Es gab so zwischendurch halt Videos über die Einsätze und wie sie welches deutsche Schiff dann abgeschossen haben.
Natürlich, das ist wieder die.
Weil sie haben irgendwie ein Schlachtschiff vernichtet mit mehreren von denen. Ja, das war der zweite Tag. Was waren dann nachher noch? Stimmt, beim anderen Tag, die anderen wollten in die St. Paul's Cathedral.
Okay.
Da bin ich dann nicht rein, nachdem das fast 20 Pfund kostet, dass du in die Kathedrale rein darfst.
Ja, ist wirklich. Ja. Ist die Kirche nicht so frei begehbar, muss man echt so zahlen.
Naja, du darfst, wenn du irgendwie für Gebete bla, darfst du rein. Aber wenn du wirklich dann noch aufs Dach willst und die Aussicht und so
anschauen. Okay, die haben noch erweiterte Begehungsprogramm dann.
Genau, aber das war es mir dann nicht
wert. Ist das nicht das mit der riesigen Kuppel, wo man so flüstern kann an der Wand? Oder?
Keine Ahnung, ich war nicht drin.
St. Paul, oder?
Ja.
Ja, ja. Also ich war mal, wie es der 83 da drin, die hat sind berühmt für eine sehr große Kuppel.
Okay.
Und die Kuppel hat halt so eine, wie soll man das sagen, eine Wand, die rund ist.
Ja, also eine Kuppel.
Eine Kuppel, ja.
Ja, an dieser Wand, also da kannst du halt so, die hat so eine tolle Akustik und du kannst so an der Wand stehen und was an die Wand flüstern und jemand, der dann halt sozusagen am anderen Ende steht und das Ohr an die Wand legt, der hört dann den Schall, der da so um die Wand herumläuft und dann kannst du halt wem was zuflüstern und der hört das dann auch. Ja.
Cool.
Das ist ein tolles
Ja, das habe ich dann sein lassen.
Was hast du stattdessen?
Ich bin stattdessen ins Sherlock Holmes Museum gefahren.
Ja.
Das war billiger.
Ist das in der Baker Street?
Ja, wo sonst?
Und?
Also ich war schon mal im Shop auch letztes Mal, wo ich in London war. Aber da wollte ich nicht ins Museum rauf, weil da waren so viele Leute und anstellen und zahlen. Im Endeffekt, es ist noch relativ günstig für ein Museum dort. Mhm. Es kostet 10 Pfund, ist allerdings auch recht klein. Also du gehst da rauf, ist ein ganz winziges, hohes Gebäude eher. Jetzt hast du ein paar Stockwerke und immer nur so zwei kleine Räume pro Stockwerk.
Und du hast das dann schnell durch, oder?
Man ist ziemlich schnell durch. Ja, also es ist... Ja, es sind auch so Puppen aufgestellt von irgendwelchen, die nachgestellt, irgendwelche Fälle von Sherlock Holmes und so. Ja, war halt sehr extrem gestelltes Ding, aber.
Ja, es gibt halt so für eine fiktive Person.
Ja, so wie soll es sonst machen?
Wir waren ein funktionierender Souvenirshop.
Ja, sicher.
Ja.
Also da hat man sich anstellen müssen bis zum Gang, also bis zur Straße raus fast. Da war sehr viel los. Da musste man auch die Tickets kaufen. Aber ja, einmal wollte ich halt reinschauen, nachdem ich Sherlock Holmes Fan bin.
Ja, klar.
Und halt wieder Souvenirs mit dem jedes Mal.
Hast du alle Fälle gelesen von Sherlock Holmes?
Ich hab die klassische Verfilmung alle gesehen und die...
Also die alten oder die neuen?
Die Jeremy Brett Verfilmungen, die...
Okay.
Die echten.
Das sind die echten, ja.
Ja, das ist so der Darsteller, der das verkörpert.
Okay. Gut, und muss ich auch mal nachholen, habe ich noch keinen einzigen gesehen, glaube ich.
Da gibt es alle verfilmt von Jeremy Brett. Die sind super gemacht.
Cool.
Und ja, ich habe BBC-Hörspiele dazu und die maritimen Hörspiele sind super auch. Ich habe mir einige von den Geschichten auch schon gelesen. Ich habe die zu Hause, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, wirklich alle durchzugehen.
Okay.
Das ist ein ziemlicher Wälzer.
Ja, und was hörst du von den neuen Filmen von Sherlock Holmes?
Die neuen Filme? Ich habe davon, glaube ich, nur einen gesehen.
Ja, es gibt zwei, glaube ich.
Der war... Ja, als Film war okay, als Sherlock Holmes-Film war, naja.
Er ist halt ein bisschen Actionheld geworden.
Ja, das ist immer...
Ja.
Also Sherlock, die Serie, gefällt mir da besser.
Ah ja, genau, richtig. Genau. Die sind alle mit dem Cumberbatch und mit dem,
genau.
Mit dem Hobbit als mit dem Hobbit als Watson.
Der Hobbit.
Ja, genau, die muss ich auch nachholen. Und was ich jetzt noch erfahren habe, es gibt auch eine dritte Adaption, die Amerikaner müssen ja auch dann
ja, mit der
Lucy Lewis Watson.
Ich weiß es nicht, was ich davon halte.
Elementary, ist nicht so gut?
Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht. Ich schaue irgendwie schon länger irgendwie keine US-Serien.
Ja,
ich bin da nicht am Laufenden. Ich weiß nicht. Es gibt so viele BBC-Serien momentan, die ich anschauen kann.
Das stimmt, ja. Es ist halt englischer Content.
Kleiner Einwurf, nicht US-Serien gucken. Danger 5, australische Lieblingsserie von mir.
Australien hat auch Serien.
Ja, das war nicht gut. Die haben jetzt Season 2 gedreht. Der Trailer ist schon draußen, aber sie haben jetzt Probleme gekriegt mit den... Also wegen der politischen Situation, also wegen IS, haben einige Fernsehsender einen Rückzug gemacht und wollten das jetzt nicht aussenden.
Mhm.
Und es geht darum, Hitler lebt in den 80er Jahren und wird bekämpft von Danger 5.
Wirklich?
Ja, ja, und flammende Kettensägen, ich meine, was will man mehr? Danger 5.
Ja,
einfach gucken.
Klingt Hitler schön ist doch in der Antarktis, oder?
Na, das ist eine weitere Theorie, ja, ja. Es gibt auch, da ist leider, glaube ich, nichts draus geworden, der Aronofsky, dieser Regisseur, wollte eine Serie machen namens Hobgoblins und das wäre gewesen, dass man eine Truppe von Trickbetrügern und Psychics in den Zweiten Weltkrieg nach Deutschland schickt und dort den Hitler reinzulegen und zu assassinieren, glaube ich. Das hat auch schön absurd geklungen.
Ja.
Und Australien kann man aufpassen, in letzter Zeit habe ich empfohlen bekommen, The Slab ist eine 8-Episode Miniserie.
Der Slap, also der Schlag.
Der Schlag, genau. Ja. Und habe ich mir aber noch nicht angeschaut, ist jetzt nur mal so, dass Australien kann man sich schon kann man sich im Hinterkopf behalten, dass das auch vielleicht spannende Serien
ist. Was ist eigentlich aus Iron Sky 2 geworden?
Ah ja, genau.
Die haben sie angekündigt und eigentlich gefundet und so. Ich habe das urspät mitgekriegt, dass das ist schon über ein Jahr, glaube ich, alles fertig gefundet. Das war ewig, ich habe das mitgekriegt, da war es schon irgendwie ein Jahr lang schon gefundet. Ja, mit Trailer nachher und es hat Ankündigungen, weiß ich was, sollte irgendwie schon mal langsam da sein. Und vielleicht ist es schon da und man merkt es.
In der Post-Production.
Ich wünsche mir nur, dass der Udo Kier wieder den spielt sich mit dem großartigen Schauspieler. Mehr Udo Kier, überall.
Okay. So. Ja, ich kann noch von meinem Blog erzählen. Eine Sache, ich habe ein Interview gemacht mit einem Teilnehmer, der ein die bei der U19 einen Preis gewonnen hat, bei der Ars Electronica.
Ah, ja.
Das kann man auch auf meinem Blog nachlesen. Und steht im Wesentlichen drin, was ich für tolle Kurse mache und so. Und was da für tolle Kinder sind, die was für tolle Preise gewinnen. Ne? Eigenwerbung. Ne? Und man kann auf meine Werbung klicken. Und sonst jetzt etwas, was ich noch nicht, mein vorletzter Artikel, das nachletzte ist dann das vom Streetlife Festival. Aber ich habe eine schöne Buchrezension, noch nicht geblockt, aber wahrscheinlich bald. Und zwar dieses formschöne Buch habe ich gelesen. Das hat nur stolze, ganz viele Seiten.
Dicker Schmücker.
Über 600. Das heißt Europe, the struggle for supremacy 1453 to the present von Brendan Sims. Und es ist ein Pelikan Verlag Buch, also im praktischen Taschenbuchverlag. Wurde circa 2011, 2012 geschrieben, also gerade am Höhepunkt der Finanzkrise. Damit hört es sozusagen auf. Und es ist von einem Historiker, von einem Englischen, und es hat den, er schreibt sozusagen europäische Geschichte, oder man könnte gleich sagen, er schreibt über Deutschland im Laufe der Jahrhunderte. Und das war bisher jetzt nicht so mein Fach, also so europäische Geschichte, das ist immer eher, wie soll ich sagen, als Österreicher ist das nicht so erfreulich. Entweder gewinnen die Habsburger und unterdrücken irgendwelche Protestanten, oder irgendwelche Adeligen schlagen irgendwelche Bauern nieder, oder sonst halten sie irgendwie gezielt immer zu den Falschen, und oder irgendwelche Revolutionen werden unterdrückt und irgendwelche Diktatoren setzen sich durch. Das ist eher unerfreulich. Ne? Ja. Und er bringt das in eine super Perspektive. Also er schreibt sozusagen nicht parteiisch, sondern es ist einfach so, halt welche Nation, also meistens Frankreich gegen Deutschland, gegen die andere, halt irgendwie versucht, witzigerweise Deutschland zu erobern. Das ist sozusagen in seiner Perspektive immer der große Preis, weil es halt das schon im Mittelalter das industrialisierteste und dicht bevölkerste Teil von Europa ist. Und wer den beherrscht, hat sozusagen die Chance, alles andere zu beherrschen. Und, und die Franzosen haben sozusagen die über Jahrhunderte die Politik, dass Deutschland zersplittert sein soll in kleine Staaten, die sich idealerweise gegenseitig bekämpfen. Und England hat über Jahrhunderte die Politik, dass die Niederländer sozusagen ihre gegenüberliegende Küste vom Ärmelkanal verteidigen gegen Frankreich oder Deutschland und halt jeweils den anderen, der gerade so mächtig ist, unterstützen. Und Frankreich hat die Politik, dass sie von bösen Mächten eingekreist sind. Und also es schreibt schön, halt, also man fühlt sich so als Spieler von Europa Universalis oder Civilization, also von so großen Strategiespielen. Genau, Risiko. Jeder hat seine Motive und seine Interessen, und man sieht das sofort. Und natürlich schreibt er dann dichter, also je mehr er in die Neuzeit kommt. Also es kommt dann sogar die Nachkriegsjahre nach dem Zweiten Weltkrieg und Regierung Kohl und so, und deutsche Wiedervereinigung wird alles beschrieben, und das Schlusswort ist dann, ja, also wird Europa halt diese Schwierigkeiten mit der Finanzkrise meistern und wird das zu einer sozusagen mehr Europastaatlichkeit führen, also zu einem Verschmelzen der europäischen Länder, und dass sie bereit sind, ihre Souveränität aufzugeben, um sich sozusagen gemeinsam stark zu machen, oder wird es wieder ganz gegenteilige Tendenzen haben. Aber er schreibt sozusagen aus der Nationalstaat oder Großperspektive, und ich muss sagen, es ist wirklich ein Page-Turner. Also du denkst, super trockenes Thema, und trotzdem, ah, ich will weiterlesen, das ist so geil geschrieben, und hinten natürlich ein Drittel circa nur irgendwelche Literatur oder Querverweise.
Und aber, du hast jetzt eine bessere Übersicht, hast du das Gefühl nach diesem...
Also ich habe mich nicht ungebildet gefühlt, gerade geschichtlich, aber trotzdem war das eine schön frische Perspektive. Also, sehr gut, das kann man, und was will man mehr verlangen? Ja, also es steht auch hinten, was für eine Perspektive mit dem Blick eines Adlers und so. Aber es ist wirklich cool geschrieben. Man kann ihm natürlich tausende Sachen vorwerfen, zum Beispiel Länder wie China oder Südamerika existieren in seiner Geschichtsschreibung nicht. Weil er hat halt den Fokus auf Europa.
Und das sieht das hier jetzt
Oder was mich ein bisschen gestört hat, also so Dinge wie Liberalismus oder jetzt Bürgerbewegung oder Umweltschutzbewegung, die auch dann politisch eine Rolle spielen, das ist so aus der Staatsmann- oder Bismarck- oder Metternich-Perspektive, aus der er schreibt, ist das so eher so lästig, so wie Katastrophen oder Krankheiten, die dann halt niedergeknickelt gehören, damit nicht irgendein anderer böse, verfeindete Macht die ausnutzt und so. Aber ja, große Perspektive halt. Aber was man schön sieht, halt, dass so kleine Staaten sich wirklich eben zusammenschließen mussten, weil sie halt vom größeren, in der Natur vom größeren Fisch sonst aufgefuttert werden, und dass das keineswegs immer freiwillig passiert ist. Und ja,
was für Mächte da gewirkt haben.
Genau, und wie sie gewirkt haben. Und das ist wirklich extrem, extrem gut geschrieben, und ich hätte mir gewünscht, ich hätte das in der Schule schon gelesen. Also das hätte sicher Geschichtsunterricht wesentlich spannender gemacht.
Wenn ich habe das auch nicht so saftig in Erinnerung, meinem Geschichtsunterricht.
Also ich kann es jedem empfehlen, Europa. Ich nehme an, es kommt bald auf Deutsch auch raus.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ganz schnell kann ich jetzt noch machen, meine zweite japanische Serie, die ich mir angeschaut habe, aus dem Jahr 2003. Tech Snow Lies heißt die, mit X und ganz unmöglich geschrieben.
Und technische Schneelügen oder was?
Na, es hat Technologie verwortakelt irgendwie.
Okay, ja.
Und ist vom Studio Madhouse, die sind früher schon mal aufgefallen mit der Serie Serial Experiments Lane. Und das war schon eine sehr verwirrte, vertrackte Techno-Geschichte, wo ein Mädel irgendwie zu Hause einen Computer hat, der witzigerweise wieder Millenniums Apple ausgeschaut hat, also wie so eine Bang & Olufsen Stereoanlage, und die Kinder hängen da alle irgendwie im Netz. War sehr unverständlich, ist mir das damals sehr philosophisch vorgekommen. Hat auch, also Serial Experiments Lane war auch sicher philosophisch war ein sehr, sehr schönes Stück, und das mutet ebenso schwer verdaulich an wie Serial Experiments Lane. Weil im Technolize braucht man sicherlich mal 3 Episoden, bevor man überhaupt irgendwas mitbekommt. Also du wirst nicht jetzt an die Hand genommen und dir wird was erklärt, sondern du wirst in eine Situation geworfen und du musst einmal selber schauen, wie du damit klar gehst. Das ist sehr blutig.
Ist Anime? Oder?
Ist Anime,
okay,
ist auch animiert.
Aber für Erwachsene sozusagen?
Ja, es werden sehr viele Körperteile abgeschlagen und so. Es geht um Rufus, eine Stadt, die unterirdisch ist. Und in dieser Stadt gibt es verschiedene Gangsterorganisationen, die sich gegenseitig bekämpfen. Darin ist auch ein verwirrter junger Mann, der irgendwie gleich einmal am Anfang ein Bein und einen Arm abgeschlagen bekommt, der von einer Doktorin dann gefunden wird, die technische Prothesen herstellt. Und es geht auch bei dieser Serie jetzt viel um die Frage, wie viel ersetzt man den Menschen durch die Maschine. Und da gibt es dann natürlich auch gewisse Organisationen und Kräfte in dieser Gesellschaft, die nach Streben den Menschen fast gänzlich den Körper sich zu entledigen. Also
das bekannte Cyborg-Thema in der Science Fiction.
Das ganz bekannte Cyborg-Thema, ja. Vielleicht hervorzuheben ist wieder ein sehr westlicher Soundtrack, sehr elegische und langsame Klänge. Sehr viele, also die Gangster haben ein furchtbar langweiliges Leben, es wird schon gekämpft, aber sie sind halt oft irgendwelchen Gebäuden und reden sehr lange über irgendwelche internen Intrigen.
Es ist
hat so was Höfisches ein bisschen, ja. Und am Ende wird das auch noch ein bisschen mit der Oberwelt, das weiß man nicht so, was da so recht ist, und da kommen sie dann dahinter, da wird es noch ein bisschen ein Geheimnis gelüftet. Und ich, also mit den Augen vor 5 Jahren oder so, hätte ich diese Serie sicher mehr gemocht und hätte das auch für total philosophisch gehalten. So, wenn ich es mir anschaue, denke ich, okay, es ist ästhetisch sehr schön gemacht, es ist langsam umgesetzt, es hat was ein bisschen von der Meditation, also wenn man zum Beispiel Jim Jarmusch oder so hernimmt, dann kann man das sicherlich von der Ästhetik her und vor allem vom Erzähltempo her vergleichen. Aber manchmal denke ich mir, naja, aber es ist halt keine Tiefe vorhanden, sondern eigentlich nur mehr Verwirrung. Und da wollen sie so auf Philosophie machen, aber die Tiefe fehlt dann im Endeffekt. Geht sich für mich nicht aus.
Kultfilm oder was?
Ja, es ist so drauf hin produziert mit so, da schau dir das an, das ist total verwirrt und die Leute reden alle furchtbar ernst miteinander und alles ist wahnsinnig tragisch und die Gesellschaft ist wirklich am Ende, aber ja.
Vielleicht hast du nicht den kulturellen Background, um das zu wertschätzen.
Nein, wie gesagt, ich habe zurzeit bin ich bei japanischen Zeichentrick, also ich kann mir die Ghibli-Studios Filme sehr anschauen, diese kindlichen für Kinder und Erwachsene, so typisches Genre, die sind, finde ich, sehr schön und herzerwärmend. Bei den Serien bin ich sehr, sehr kritisch geworden. Da ist wirklich kaum was mehr für mich dabei. Aber ich habe es trotzdem fertig angeschaut und fand es, man kann es auch so als Anmerkung, also wer sie Serial Experience Lane noch nicht gesehen hat. Das kann man schon eher mehr empfehlen. Und wer diese Schiene hat mit langsam nachdenklichen Science Fiction, wohin geht der Mensch und so, da kann es zumindest eine Chance geben und soll sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, wenn man nichts versteht. Man muss auch nicht alles verstehen.
Okay.
Man kann es auch mal einfach auf die Retina einwirken lassen.
Also könnte auch in einer Disco laufen, ohne Sound.
So. Ohne Problem. Und ich bin mir sicher, dass es in 2000er Jahren auch passiert ist.
Habt ihr noch eins? Sonst schließe ich ab mit dem Streetlife-Fest. Wir sind danach gleich 2 Interviews.
Mit meinen Themen.
Okay, dann ein nachträglicher Report. Also es war am Samstag und Sonntag war das Streetlife-Festival und das hat niemand geringerer als meine kleine Schwester organisiert, im Rahmen ihrer Tätigkeit als Fußgängerbeauftragte. Und das war jetzt ein Fest im Rahmen der Mobilitätswoche Wien, wurde der Babenberger Straße, das ist der unterste Teil von der Mariahilfer Straße, zwischen Ring und Mariahilfer Straße, wurde abgesperrt. Und dann wurden dort so Zelte aufgebaut für diverse NGOs, also Nichtregierungsorganisationen und diverse, wie soll ich sagen, Sponsororganisationen wie Wiener Stadtwerke. Mhm. Und die haben dann halt so Kinderbelustigungsaktivitäten gemacht. Das war zum Beispiel das Jugend in Wien hat da gleich so ein Ecklokal und die haben natürlich dann auch was für Kinder gemacht und natürlich gab es auch zum Essen.
Das ist ja auch
so.
Das Jugendinfo-Point ist
genau, in der
Jugendinfo.
Badenberger.
Genau, ja. Kaufe ich meine, kleiner Tipp, kann man seine Konzertkarten gut einkaufen dort.
Genau. Und ja, und wie soll ich sagen, das Fest hatte den Sinn sozusagen, jetzt Stimmung zu schaffen für die Straße freimachen von Autos und für Fußgänger und was man dann halt sozusagen auf einer Straße machen kann, also dass Kinder jetzt da Fußball spielen können auf der Straße und auf der Fahrbahn und das war sozusagen der tiefere Sinn und es gab natürlich auch eine Bühne und
also Essen und so. Also die Straße bewohnbar und für Fußgänger
genau,
zugänglich.
Genau, schön. Ja, das sehr Ganze schön, war okay. Eingebettet in die Wiener Mobilitätswoche, wo halt so mehrere so Veranstaltungen sind. Ich war nur kurz dort, da hat es auch ein bisschen geregnet, aber mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ich finde, es war eine gute Stimmung und es war nicht so. Man kennt das ja von Wien, es gibt andere Festeln auch, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, der Rathausplatz jetzt geräumt wird für irgendein Fest oder irgendeine Seitenstraße, weil da halt Neubaugasse feiert sich selbst oder so gemacht wird. Und dann sind halt die üblichen Verdächtigen wie große Radiosendungen oder Medienkonzerne haben dann ihre Standeln und am Schluss ist alles voll mit Prospekten von ihnen und Gewinnspielen. Also es war halt eher das Gegenteil davon. Also es war eher klein und eher mit einem politischen Schwerpunkt und nicht sozusagen mit einem kommerziellen Schwerpunkt. Und ich habe ein Interview mit meiner Schwester und eins mit meinem Schwager, der ist bei City by Queen, also die machen diese Räder. Er erzählt über andere Städte, wo es Citybikes gibt, habe ich ihn ein bisschen gefragt. Und die Petra erzählt über ja, halt über das Festl. Das Lustige ist, ich sitze sie im Interview, weil ich habe es vorgehabt, das dann nachher mehr zu verbreiten und das Witzige ist, sie verfällt in seinen Politsprech. Also sie redet nicht so, wie sie mit mir redet, sondern sie redet so.
Also das Sitzen so, hat auf diesen Effekt.
Ja, gebracht. Ja, und das Mikrofon sofort klick, hat sie so im fast druckreifend Pressesprechdeutsch geredet.
Spannend.
Und was sie nicht gesagt hat, aber was ich halt vermute oder halt ein bisschen beobachte, ist, dass so ein Festival hat natürlich einen, wie soll ich mal sagen, hat jetzt einen volkserzieherischen oder bewusstseinsmachenden Effekt, aber natürlich hat das auch ein bisschen einen dunkleren oder wie sagen wir, ein bisschen einen halt realpolitischeren Effekt. Du kannst jetzt als Politiker, kannst du nicht einfach so Steuermillionen jetzt an eine dir genehme Zeitung verschieben, damit die positiv über dich schreibt.
So ist ein Fest eine gute Plattform auch.
Ganz genau, und zum Interessen. Teil ist das dann halt wieder ein Vehikel oder ein Vorwand, und aber andererseits so funktioniert halt auch Politik, ne? muss man sich dessen bewusst sein. Ja. Ja, einfach anhören, die Interviews tust du hoffentlich im Anschluss oder zuschnippeln, liegen schon am Server, mache ich.
Gut, dann haben wir nichts mehr.
Ich habe noch eine Ankündigung, wenn ich mich nicht irre, ist diesen Samstag Software Freedom Day.
Ah.
Da wird es wieder was geben beim Museumsquartier, wenn wir einen Stand machen.
Super.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ansonsten schneid das raus.
Ja, einfach googeln nach Software Freedom
genau,
Day und die tapferen freiwilligen unbezahlten Helden der freien Software beim Museumsquartier besuchen, ja, die dort
gibt sicher,
unschuldigsten gibt Passanten mit FSFE-Stickern belästigen.
Sehr gut, ja, da kann man sich ja drauf freuen. Mukwa ist ja gleich ums Eck bei mir, super.
Komm vorbei.
Ja. Okay.
Dann würde ich sagen, wir treffen uns höchstwahrscheinlich nächsten Montag wieder. Entweder beim Garib in der Zypresse schon oder, wenn es schön ist, wieder im alten AKH.
Genau. Also, schön war's und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Interview mit Hans-Erich Dechand. Offizielle Funktion?
Ich bin da.
Okay, am Streetlife Festival. Und du äußerst dich zum Thema?
Also wir erwähnen nur kurz, dass wir auch am Streetlife Festival mit Citybike natürlich vertreten sind. Und ja, an unserem coolen Stand kann man sich ein Selfie machen in der aktuellen Kulisse von unserem Plakat und mit seiner City Love ein Erinnerungsfoto mitnehmen von dem Fest.
Und das wird gut angenommen vom Publikum bis jetzt?
Ja, also von meiner Tochter zum Beispiel sehr gut. ja, natürlich.
Okay, was sind deine Erwartungen sozusagen an die Wiener Bevölkerung in Bezug auf Citybike?
Ich habe nichts von der Wiener Bevölkerung zu erwarten, sondern die Wiener Bevölkerung erwartet von uns, dass wir die Räder jederzeit zur Verfügung stellen,
ja,
und dass man schön damit quer durch Wien fahren kann, wann immer man will, und das erfüllen wir auch. Wir haben auch hier bei der City, beim Streetlife Festival eine E-Bike-Station errichtet, die für die 2 Tage noch zusätzlich zur Verfügung steht.
Also eine mobile Station sozusagen.
Eine mobile Station für den Event.
Kann ich mir in meiner Gasse auch eine mobile Citybike-Station wünschen, so für den Event meines Geburtstages? Oder?
Naja, wenn du an deinem Geburtstag auch tausende Zuschauer haben wirst, dann...
Also unter 1000 Leute spielt sich da mal gar nichts.
Na, sonst macht es keinen Sinn, glaube ich.
Okay. Wenn ich prinzipiell in einer Gegend wohne, wo noch kein Citybike-Station ist und ich hätte gerne eine, was soll ich denn da als mündiger Bürger tun, deiner Meinung nach?
Man kann uns ein E-Mail schreiben, dann werden wir zuerst einmal beraten, wie sinnvoll das wäre in der Gegend. Wenn es ein Standort ist, den wir auch für sinnvoll erachten, dann werden wir das sicher überlegen. Das ist halt derzeit so, dass wir unser Vertrag mit der Stadt Wien ausgeschöpft ist. Das heißt, wir dürfen derzeit keine neuen Standorte in Planung nehmen. Aber ich hoffe, dass sich das wieder mal ändert und dass
wir wieder
bauen. Das
heißt, ich müsste dann als Bürger die Stadt Wien lobbyieren und sagen, macht's mehr Stationen.
Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ja.
Das heißt, an den Verkehrsstadtrat oder Bürgermeister, oder geht das eher über die Bezirksämter?
Also in dem Fall ist das Verkehrsressort zuständig.
Mhm. Okay. Hast du Erfahrungen aus anderen Städten, die schon ein viel besseres Citybike-System haben als Wien, die du als Vorbild erwähnen könntest?
Na, es gibt einige Systeme, die mittlerweile, wir waren zwar die Ersten seinerzeit und haben als erstes so ein automatisches Fahrradverleihsystem aufgebaut, aber nach unserem Vorbild sind mittlerweile ganz tolle, große Systeme entstanden, die wesentlich höhere Dichte haben.
Ja.
Ljubljana ist zwar kein größeres System jetzt, aber für die kleine Stadt ein sehr gut ausgebautes, sozusagen. Hat alle 200 bis 250 Meter eine Station. In Paris findet man alle 250 Meter eine Station. New York hat ausgebaut mit alle 250 Meter etwa eine Station. In China gibt es einige Systeme, die Größenordnungen haben. Da haben halt auch die Städte andere Größenordnungen, von denen wir nur träumen können. Ja, gibt es einige Beispiele.
Also Wien könnte ein bisschen Ljubljana werden, deiner Meinung nach?
Naja, Wien ist größer als Ljubljana. Wien müsste eher sowas wie Paris oder New York werden.
Okay. Danke. Ja, hallo Petra Jens, Sie sind verantwortlich für dieses Festival hier, Street Life Festival.
Ja, das ist das erste Street Life Festival in Wien und findet heute Samstag und morgen noch am Sonntag statt und wir feiern das Fest der Straße. Wir feiern die Straße als öffentliches Wohnzimmer.
Mir fällt auf, dass da so wenig Autos sind. Ist das Absicht?
Das ist Absicht. Die Straße ist heute geöffnet für die Menschen, die hier spazieren gehen, die flanieren, die spielen, die sich informieren über umweltfreundliche Mobilitätsangebote. Und ja, es ist eine sehr gute Stimmung jetzt gerade.
Ist das ein singuläres Event oder ist das Teil einer größeren Medienkampagne für weniger Autos in der Stadt oder so?
Das ist der Start der diesjährigen Europäischen Mobilitätswoche von 16. bis 22. September. Und wir haben vor, dieses Streetlife Festival jedes Jahr zu Beginn der Mobilitätswoche zu veranstalten.
Was ist der tiefere Sinn? Also ich meine, es wird ja auch sonst ab und zu eine Straße abgesperrt für irgendeine Parteiveranstaltung oder für irgendein sonstiges Bezirksfestel. Dient das jetzt hier der Bewusstseinsbildung der Bevölkerung oder der Profilierung von Politikern oder was sind da für Nebeneffekte sozusagen zu erwarten, wenn es gut geht?
Natürlich hat dieses Fest auch einen tieferen Sinn und zwar geht es darum zu zeigen, dass wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, zu Fuß und mit dem Fahrrad, dass dann Platz frei wird für das Streetlife, für die schönen Dinge, die man im öffentlichen Raum tun kann.
Also das Netto-Glücksbewusstsein des Streetlife-Besuchers erhöht sich dadurch sozusagen?
Ich möchte, dass die Leute mit dem Gefühl nach Hause gehen, hey, in meiner Straße könnte es ja auch einmal so leibend sein.
Wenn ich jetzt in einer nicht so bevorzugten Straße wie der Babenberger Straße wohne und da möchte ich auch ein Streetlife-Festival haben, was muss ich da machen?
Entweder zur lokalen Agendagruppe gehen oder zur Gebietsbetreuung oder sich mit der Mobilitätsagentur Wien in Verbindung setzen.
Also ich kann nicht meiner Bezirksvorsteherin sagen, ich möchte bitte ein Streetlife-Festival.
Kann man auch machen.
Okay.
Gut.
Ciao.